In der Predigt heute geht es um das Thema Gott sieht und segnet. Und dazu lese ich jetzt den ersten Teil des Bibeltextes zur Predigt aus Genesis 16. Abrams Frau Sarai hatte keine Kinder bekommen. Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Sarai sagte zu Abram: Der Herr hat mir Kinder verweigert. Geh doch zu deiner Magd. Vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Abram hörte auf Sarai. So gab Sarai ihrem Mann Abram ihre ägyptische Magd Hagar zur Nebenfrau. Abram wohnte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Da sagte Sarai zu Abram: Mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Ich war es doch, die dir meine Magd gegeben hat. Kaum ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Abram antwortete Sarai: Sie ist deine Magd und in deiner Hand. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Daraufhin behandelte Sarai ihre Magd so schlecht, dass diese ihr davonlief. Ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Sie war am Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel fragte: Hagar, du Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin? Sie antwortete: Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr: Ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Der Engel des Herrn fügte hinzu: Du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Dein Sohn wird heimatlos sein wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und getrennt von seinen Brüdern wohnen. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen Elroi. Das heißt: Gott sieht nach mir. Denn sie hatte gesagt: Hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Darum nannte man den Brunnen Beer Lahai Roi. Das heißt: Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar brachte Abrams Sohn zur Welt. Er nannte den Sohn, den Hagar geboren hatte, Ismael. Abram war 86 Jahre alt, als Hagar Ismael zur Welt brachte.
Ja, liebe Gemeinde, das ist eine Familiengeschichte, die es in sich hat. Und mittendrin in dieser Geschichte hier in Genesis 16 hören wir dieses wunderbare Wort der Jahreslosung für 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ein Satz, der uns anspricht und berührt. Und im Laufe des Jahres sind dazu schon viele Andachten, Bibelarbeiten, Predigten gehalten worden. Es sind sogar Bücher geschrieben worden, die sich mit diesem Bekenntnis beschäftigen und es dann in ganz persönlichen Geschichten, in Gedichten, Liedern und Bildern ganz unterschiedlich auch auslegen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ein Gottesname, voller Trost und Gewissheit. Viele Menschen auf der ganzen Welt können ihn mitsprechen. Und sie wissen: Ich bin nicht nur eine Nummer unter Milliarden von Menschen und ich bin nicht allein. Auch in meiner größten Einsamkeit ist Gott bei mir. Und zwar alle Tage bis an der Weltende. Und auch wenn ich keine Kraft mehr habe, wenn ich nichts mehr leisten kann, dann darf ich wissen: Gottes Liebe ist da. Alles, was ich nicht schaffe, kann ich in Gottes Hand legen und aufatmen. Für die heutige Predigt habe ich noch einmal ganz genau auch in den Zusammenhang geschaut, in dem dieser wunderbare Satz gesprochen wird. Und ich finde, er passt auch zum heutigen Israelsonntag, denn er kommt aus der Stammelternfamilie des Abraham, von dem Juden, Muslime und Christen abstammen. Und deshalb hat er auch eine Bedeutung für die Verheißungen und den Segen, den Gott Abraham und durch ihm allen Völkern versprochen hat. Mich faszinieren diese Familiengeschichten, die uns im ersten Buch der Bibel erzählt werden. Das große Vertrauen und diese persönliche Beziehung zu Gott, das zeichnet diese Familien aus, angefangen bei Abraham und Sarah. Da ist auf der einen Seite tiefer Glaube und ebenso ist aber das urmenschliche Verfehlungen, Verstrickungen, Konflikte. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich diese Geschichten mal deutlich lese, wirklich alles mal lese, was da steht. Man merkt, vieles steht da auch, was uns gar nicht so richtig bewusst ist. Was mich immer wieder erstaunen lässt, ist, dass Gott die Menschen gerade in einer tiefen Lebenskrise anspricht und genau mit diesen Menschen seine Geschichte schreibt. Und so eben auch mit Hagar. Die Jahreslosung in diesem Jahr hat auf jeden Fall dazu geführt, dass sie so ein wenig aus dem Schatten von Abraham und Sarah heraustritt. Denn ihre Geschichte gehört dazu. Sie ist gewissermaßen eingewebt in ein Familiengeflecht, auf das Gott seinen Segen gelegt hat. Dazu drei Punkte. Woher kommst du? Wohin willst du? Und Gott sieht und segnet. Das erste, woher kommst du? Hagar ist die ägyptische Sklavin von Abraham und Sarah. Sie haben sie sehr wahrscheinlich aus ihrem Aufenthalt in Ägypten mitgebracht. Eine Frau, die als Sklavin nicht über ihr eigenes Leben entscheiden kann. In der Hackordnung der Sippe steht sie ziemlich weit unten. Sie hat nichts zu bestimmen. Nicht einmal über ihren eigenen Körper kann sie verfügen. Sie hat einfach zu gehorchen. Sarah, ihre Herrin, hat volle Verfügungsgewalt über sie. Das im Bibeltext oft verwendete Wort Magd hört sich vielleicht etwas netter an, aber es macht keinen Unterschied. Eine Magd ist eine Sklavin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich lässt eigentlich schon dieses Wort erstarren. Sicher, Sklaven zu haben und über sie zu verfügen, war zwar zu der damaligen Zeit üblich, aber ich frage mich schon, wie Gott denn eigentlich darauf schaut. Er hat doch alle Menschen mit der gleichen Würde ausgestattet. Er hat alle Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Wie mögen Abraham und Sarah Hagar behandelt haben? Mir fällt auf, dass sie ihren Namen nicht nennen, sondern dass sie immer von der Magd sprechen. Und nun soll Hagar, die Magd, die Sklavin, für ihre Eheprobleme herhalten. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme, sagt Sarah zu Abraham. Sarah ist mit den Jahren bitter geworden. Unfruchtbar zu sein, das war eine Schande für jede Frau. Und Abraham, der starke Mann, er sagt nichts. Ich habe überlegt, er hätte doch auch an dieser Stelle erst einmal mit Gott ins Gespräch gehen können. Er hätte ihm die Frage vorlegen können, Herr, ist das der Weg? Du hast mir seit Jahren Nachkommen versprochen. Ich warte schon so lange, aber Sarah wird nicht schwanger. Wie lange soll ich denn noch warten? Abraham, der so oft mit Gott gerungen hat, geht an dieser Stelle sehr schnell auf Sarahs Vorschlag ein. Er schläft mit Hagar und sie wird schwanger. Ein Gefühl der Überlegenheit gegenüber ihrer Herrin Sarah stellt sich ein. Für Hagar fühlt es sich gut an, schwanger zu sein. Und das lässt sie Sarah, die Unfruchtbare, spüren. Und die kann die Konkurrenz mit ihr, der sehr viel jüngeren, wahrscheinlich auch sehr viel fitteren Zweitfrau, nicht ertragen und sie wird immer bitterer. Sarah lässt Hagar ihre Macht spüren und es kommt immer öfter zum Streit. Sarah bittet Abraham, doch nun endlich mal ein Machtwort zu sprechen. Aber er, der starke Mann, ist zu schwach. Er kann die Situation zwischen den beiden Frauen nicht klären. Hagar muss fliehen in die Wüste. Was für ein Drama. Gerade hatte Hagar gehofft, dass ihre Lebensgeschichte eine positive Wendung nimmt durch ihre Schwangerschaft. Und nun erlebt sie, dass Abraham, dessen Kind sie erwartet, sie nicht schützt. Sie fühlt sich missbraucht, missachtet und misshandelt, benutzt für eine Art Zwangsleihmutterschaft. Doch jetzt in der Wüste ist sogar die in Gefahr. Hagar trägt ein Kind im Leib. Sie fühlt jeden Tag, dass es ihr Kind ist, so wie es jede Mutter fühlt. Und jetzt hat sie Angst um ihr ungeborenes Kind und auch um ihr eigenes Leben. Ihr wird noch einmal bewusst, wie ausgeliefert sie ist in einem System, in dem eine Sklavin einfach zu gehorchen hat. Nicht einmal eine Schwangerschaft hat sie geschützt, weil ihre Herrin es so will. Aber Gott sieht. Gott sieht sie und hat einen Plan. Was für ein Wunder! Hagar wird in der Wüste gefunden. Von Gott, dem Herrn, dem Allerhöchsten selbst, von seinem Engel. Und der spricht sie persönlich an mit ihrem Namen. Hagar, woher kommst du und wohin willst du? So persönlich angesprochen, so persönlich mit dem Namen wahrgenommen zu werden, das ist für sie völlig neu. Was für eine Ehre wird ihr zuteil. Die Botschaft des Engels lautet: Der Herr hat dein Elend erhört. Hagars persönliches Schicksal erzählt von Gott, der immer auf der Seite der Schwachen und Unterdrückten steht. Ist es nicht erstaunlich, dass die Sklavin Hagar den Engel des Herrn erkennt und dass sie ihm sogar einen Namen gibt? Sie fasst neuen Mut und spricht Gott mit diesem Satz an: Du bist ein Gott, der mich sieht. Sie sieht darin das Wesen Gottes. Und sie macht gewissermaßen daraus einen Gottesnamen. Du bist ein Gott, der mich sieht. So heißt Gott. So ist Gott. So handelt Gott. Und der Brunnen, an dem Hagar dem Engel als Boten Gottes begegnet ist, heißt zukünftig Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Ich finde, es ist eine überwältigende Gotteserfahrung der Ägypterin Hagar. Und jetzt geschieht wieder etwas, was uns aufhorchen lässt. Der Engel des Herrn gibt nämlich der Hagar ein Versprechen. Ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Der Engel des Herrn fügte hinzu: Du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Hagar erhält doch hier fast wortgleich die Verheißung, die Gott auch Abraham gegeben hatte. Ja, immerhin, es ist ja auch Abrahams Sohn, den sie erwartet. Nur, die Verheißung ist auch mit einer ungeheuren Zumutung verbunden. Da ist erst die Ehre für Hagar und dann kommt so ein Rückschlag. Kehre zurück zu deiner Herrin Sarah und ordne dich ihr unter. Das ist doch unfassbar brutal. Für Hagar ist das doch eigentlich unzumutbar, gar nicht zu verstehen. Es ist eine furchtbare Zumutung. Aber man kann vielleicht auch mal diesem Wortspiel ein Wortspiel machen. Vielleicht ist es auch eine Zumutung. Denn in diesem Wort steckt das Wort Mut. Gott traut der entlaufenen Sklavin den Mut zu, zurückzukehren in die alte Unfreiheit. Aber anders, denn sie ist verändert. Hagar wurde vom Engel des Herrn gewürdigt. Sie hat die Würde wiederbekommen. Und das hat sie verändert. Hagar ist übrigens die einzige Frau im Alten Testament, der die Geburt eines Sohnes namentlich angekündigt wird. Er soll Ismael heißen. Gott hört. Hagar erhält hier in der Wüste Wertschätzung. Die wertschätzende Frage, woher kommst du? Und sie macht eine wertvolle Erfahrung. Gott sieht und hört mich. Und genau das macht ihr Mut für die Zumutung eines schweren Weges. Punkt 2, wo willst du hin oder wohin gehst du, je nach Übersetzung. Darüber kann und muss sich Hagar erstmal gar keine Gedanken machen. Denn der, der sie hier angesprochen hat, der Engel des Herrn, der hat ihr ja auch das Ziel unmittelbar genannt. Allerdings ein Ziel, das sich für Hagar ja wohl doch eher mal wie eine Drohung anhört. Geh zurück. Ich kann mir schon vorstellen, dass Hagar recht schockiert ist. Zurück soll ich? In dieses erniedrigende Sklavinnenleben? Noch nicht einmal das sonst in der Bibel so häufige, beruhigende Engelswort »Fürchte dich nicht« wird ihr hier gesagt. Ich finde es erstaunlich, dass die Begegnung mit dem Engel Hagar nicht in Furcht und Erstarrung versetzt hat. Nein, Hagar spürt, dass hier etwas Gutes von dieser Begegnung ausgeht. Und sie traut sich, diesem für sie doch recht fremdartigen Boten zu vertrauen. Ja, mehr noch, sie erkennt in ihm Gott selbst. Und auch als erste Person in der Bibel gibt sie Gott einen Namen, El-Roi. In den meisten Bibeln wird das übersetzt mit Gott, der mich sieht. Es ist aber umstritten, wie der Name El-Roi zutreffend zu übersetzen ist. Eine mögliche Variante ist auch Gott der Erscheinung. Wenn wir an Hagar denken, können wir auch fragen, wer sieht denn hier eigentlich wen? Sieht Gott die bisher unsichtbare Hagar oder sieht sie den nahbaren Gott? Kann überhaupt ein Mensch dem lebendigen Gott ins Angesicht blicken oder ihm nur hinterher schauen, wie es später von Mose erzählt wird, als er diese überwältigende Gotteserfahrung am Dornbusch hat. Mir gefällt diese Vielschichtigkeit des Namens El-Roi, sehen und gesehen werden. Gott wendet mir sein Angesicht zu, liebevoll über mir, orientierend vor mir und erhellend in mir. Und ich denke, so hat Hagar ihn erlebt. Sie darf ihn nun wahrnehmen als den, der vorausgeht, der sie lockt, bewahrt, herausfordert und stärkt. Hagars Erlebnis am Brunnen wird damit auch zu einer Erinnerung für Generationen nach ihr. Bis heute, die Quelle in der Wüste hat einen Namen, Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Für Hagar wird hier eine Perspektive aufgetan, nämlich sie soll ihren Weg durchs Leben finden. Sicher keinen einfachen, aber einen, auf dem sie gesehen wird und den Gott mit ihr geht. Ja, und Hagar ist tatsächlich in die Abhängigkeit zu Abraham und Sarah zurückgekehrt. Wir erfahren nichts Genaues darüber, wie sie wieder aufgenommen wird. Ich stelle mir aber vor, dass Abraham und Sarah eigentlich ganz froh darüber sind. Denn schließlich war es ja ihr Plan, durch Hagar Nachwuchs zu bekommen. Und der geht ja nun auch auf. Hagar hat Ismael geboren. Und dann passiert erstmal lange nichts im Bericht der Bibel. Aber dann, 13 Jahre später, geschieht wieder ein Wunder. Die greise Sarah wird endlich auch Mutter. Mutter von Isaak, der nach dem Willen Gottes der wahre Erbe ist. Aber wie zu erwarten, gibt es erneut Streit. Wir hören mal die Fortsetzung der Geschichte. Eines Tages sah Sarah den Sohn der Ägypterin Hagar fröhlich lachen. Weil er der Sohn war, den Hagar von Abraham bekommen hatte, sagte Sarah zu Abraham: Jag diese Magd fort mitsamt ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht dein Erbe sein, gemeinsam mit meinem Sohn Isaak. Die Äußerung ärgerte Abraham sehr. Schließlich ging es um seinen Sohn. Aber Gott sagte zu Abraham: Mach dir keine Sorgen um deinen Sohn und deine Magd. In allem, was Sarah dir rät, kannst du ruhig auf sie hören. Denn nur Isaaks Nachkommen sollen als deine rechtmäßigen Nachkommen gelten. Doch auch den Sohn der Magd will ich zum Stammvater eines Volkes machen, denn er ist ja ebenfalls dein Kind. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser und legte beides auf Hagars Schultern. Dann gab er ihr den Jungen und schickte sie fort. Sie zog los und irrte durch die Wüste bei Beersheba. Als der Wasserschlauch leer war, legte sie den Jungen unter einen Strauch. Sie ging etwa einen Bogenschuss weit weg, setzte sich hin und dachte: Ich kann nicht mit ansehen, wie der Junge stirbt. So saß sie da und weinte laut. Als Gott das Weinen des Jungen hörte, rief ein Engel Gottes vom Himmel her zu Hagar: Hagar, was ist mit dir? Fürchte dich nicht. Gott hat das Weinen des Jungen gehört, der dort liegt. Steh auf, heb den Jungen hoch und halt ihn fest in deinen Händen, denn ich will ihn zum Stammvater eines großen Volkes machen. Da öffnete Gott ihr die Augen und sie sah einen Brunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Gott war mit dem Jungen und er wuchs heran. Er lebte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. In der Wüste Paran war er zu Hause und seine Mutter gab ihn eine Ägypterin zur Frau. Punkt 3. Gott sieht und segnet. Bei diesem Streit nun sucht Abraham wieder das Gespräch mit Gott. Denn was Sarah von ihm verlangt, das passt ihm nicht. Ismael ist sein Sohn, wie Isaak. Aber das Zusammenleben funktioniert eben nicht. So wie damals in der Schwangerschaft Hagar auf Sarah herabblickte, so macht es jetzt Ismael mit Isaak. Und Gott? Gott sieht und segnet beide. Dieses Versprechen gibt er Abraham und fordert damit sein Vertrauen noch einmal stark heraus. Schweren Herzens und mit Wegzehrung schickt er Hagar und Ismael in die Wüste. Knapp vor dem Verdursten gerettet, wiederholt Gott sein Versprechen, Hagar und Ismael zu einem großen Volk zu machen. Sie wandern weiter nach Ägypten und die Verheißung wird wahr. Ismael heiratet eine Ägypterin und bekommt 12 Söhne. Und irgendwann begräbt er gemeinsam mit seinem Halbbruder Isaak den Vater Abraham. Die Geschichten von Ismael und Isaak weisen erstaunliche Parallelen auf. Die zwei ersehnten Söhne Abrahams. Der eine vom Vater in die Wüste geschickt und fast verdurstet. Der andere, wie wir wissen, vom Vater fast geopfert und beides von Gott angeordnet. Und beide werden von Gott gerettet, denn beide sind Söhne des Segens. Abraham musste an die Grenzen seines Vertrauens zu Gott geführt werden, musste die ihm von Gott gegebene Verheißung freigeben, loslassen. Nur so konnte sie sich erfüllen. Gott steht zu seinem Bund mit seinem Volk. Der gilt Abraham und seinen Nachkommen, zuerst und besonders Isaak. So hat es Gott bestimmt. Aber er bezieht eben auch Ismael ein, weil Gott treu ist von Generation zu Generation. Wir feiern heute Israelsonntag oder wir erinnern uns an das Verhältnis von Juden und Christen. Wir erinnern uns an die bleibende Verheißung, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat. Auch für uns Christen ist Abraham der Vater des Glaubens geworden. Sein unerschütterliches Vertrauen zu Gott wird uns im Neuen Testament bezeugt, und zwar 73 Mal. Begegnet uns im Neuen Testament der Name Abraham. In verschiedenen Funktionen, lohnt sich mal alles nachzulesen, würde aber den Rahmen dieser Predigt sprengen. Für uns bedeutsam ist er ja vor allem als Vorbild des Glaubens. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, lesen wir im Hebräerbrief. In der Apostelgeschichte predigt Petrus und nennt Jesus den Knecht des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und seine Zuhörer bezeichnet er als: Ihr seid Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott geschlossen hat mit euren Vätern, als er zu Abraham sprach: Durch deine Nachkommen sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Gott sieht und er segnet. Ich finde, das ist auch eine große Chance für unser Miteinander. Als Kinder Abrahams glauben wir unterschiedlich. Und wir haben es eben gehört von der Mission in London, die sich besonders auch an Muslime richtet. Natürlich sollen sie Jesus kennenlernen. Und doch hat Gott eben auch ihnen einen Segen versprochen. Juden, Christen und Muslime. Und ich finde es wichtig, und das kommt ja auch dabei zum Ausdruck, dass wir uns füreinander interessieren, dass wir uns öffnen, statt uns abzugrenzen. Ich bin auch so erzogen, christlich erzogen, dass ich mich eigentlich abgrenzen sollte. Abgrenzen von allen, die nicht so rechtgläubig sind. Und besonders Muslime waren damals, als ich Kind war, ganz irgendwie verdächtig. Aber ich denke, Gott hat sie auch gesegnet. Und wir sollten uns füreinander interessieren, uns öffnen, uns kennenlernen. Und dann können wir auch über unseren Glauben sprechen. Wir haben ja auch gehört, dass Muslime gerne über den Glauben sprechen. Und dann können wir vor allen Dingen Vorurteile abbauen, Gemeinsamkeiten entdecken. Wir können ein gutes Zusammenleben einüben und vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, alle gemeinsam den Frieden suchen. Denn Gott ist ein Gott, der auf alle seine Kinder sieht. Herr, Du ewiger Gott, danke, dass dein Wort gilt. Auf deine Verheißungen können wir uns verlassen. Dein Segen verliert sich nicht in der Vergangenheit. Dein Volk bleibt für immer dein Volk, was auch geschieht. Herr, und wir danken dir, dass wir durch Jesus, deinen Sohn, den Christus, uns zu deinen Kindern und Erben zählen dürfen. Herr, wir bitten dich für unsere jüdischen Geschwister in aller Welt. Bitte stärke sie in ihrem Glauben und führe sie durch die Zeit und bewahre sie, wo ihnen Feindschaft und Gewalt begegnet. Und Herr, wir bitten dich für die Menschen, die in Israel leben. Wir bitten um Frieden auch zwischen Juden unterschiedlicher politischer Einstellungen. Wir bitten um Frieden mit den Palästinensern und um Frieden mit den Nachbarstaaten. Herr, ewiger Gott, wir möchten in deiner Liebe bleiben und immer wieder neu den Frieden suchen mit allen Menschen. Danke, dass du uns dazu deine väterliche Hand reichst. Amen.